Dennis, sollen wir jetzt das Weihnachtsgeschenk von Jörg aufmachen?
Ja, bitte, ich bin schon ganz nervös, was es denn ist.
Genau das haben wir uns gewünscht. 8 Stück.
Ja, und so schön rund und oben mit grün. Und boah, schau mal, Christoph, da ist eine zweite Lage drunter. Das sind 16 Stück.
Na, freut euch über die neuen AAA-Akkus?
Ja, oh, ja.
Ja, einen herzlichen, wunderschönen, guten Montagmorgen. Heute in der Vollbesetzung mit Dennis.
Hallo und Christoph.
Hallo und der Erste, der gesprochen hat, war der Jörg.
Und ja, kein Witz, also ich bin halt Schwabe und wir haben hier seit Wochen und Monaten Akkumangel für die diversen Funkstrecken, Kameras und Co. und Mäuse und Tastaturen. Aber ich wollte die nie kaufen, weil das ist wie mit Stiften, also so Kulis und so, da kann man auch 20 kaufen und die verschwinden in allen Ritzen. Und ich weiß nicht, was ich in den letzten Jahren hier schon an Akkus reingesteckt habe. Wo sind die alle?
In allen möglichen Tastaturen, Mäusen und so weiter. Ja, aber mit den Kulis, das ist ein guter Vergleich. Obwohl, ich habe jetzt letzte Woche hatte ich tatsächlich 7 Kulis bei mir am Platz liegen. 7 Stück und die waren alle von mir.
Also ich will ja nur sagen, in diesem einen Jahr, in dem ich hier arbeite, habe ich einen einzigen Kuli in Gebrauch und den habe ich immer noch in Nutzen. Also mich wundert es A, dass er noch schreibt und B, dass er nicht verloren ist. Aber ich habe ihn schon, ich glaube, 3-mal aus Jörgs Büro retten müssen und ich weiß nicht, wie oft aus irgendwelchen Ritzen gezogen.
Genau das wollte ich mich gerade auch sagen. Wie oft ich schon meine Kulis bei dir wiedergeholt habe, das geht auch auf keine Kuhhaut.
Ja, weil Jörg meine immer klaut.
Na. Aber nachdem, ich jetzt gar nicht an. Genau, nachdem das geklärt ist und nein, wir müssen es nicht Kulis zum Weihnachten schicken, ist es auch zu spät. Wir haben heute eine besonders lange Folge oder besonders zumindest themenreiche Folge. Klar, die letzte vor Weihnachten. Und die Gamers Global Redaktion wird auch im Wesentlichen dicht gemacht bis Mitte Januar. Also es kommen ein paar Inhalte natürlich, aber macht euch mal auf ein bisschen Entzug gefasst, weil wir müssen uns alle so ein bisschen erholen. Und ich glaube, da habt ihr dann auch was davon im nächsten Jahr. Was wir heute unter anderem besprechen werden, ist mit unserem Stargast, den wir gleich zuschalten werden, ein neues, altes Spiel. Nein, wir sind nicht im Spieleveteran-Podcast. Da kommt aber auch diese Woche noch der Jahresend-Podcast, unter anderem mit Winnie Forster, Heinrich Lenhardt und weiteren Größen der oder auch Kleinheiten der deutschen Spielejournalisten-Veteranenszene. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden einen Entwickler zuschalten, und zwar den Nils Hammerich von Robot Riot. Und der hat ein neues Spiel gemacht, das ein altes Spiel ist von den Bitmap Brothers, Gods. Kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Aber bevor wir zum Nils kommen, der schon wahrscheinlich gebannt am Telefon sitzt und auf unseren Anruf wartet, in Wahrheit machen wir es natürlich mit Skype, fragen wir uns selbst, was haben wir zuletzt gespielt?
Da kann ich direkt reinspringen, nachdem du von alten Spielen gesprochen hast. Ich habe mich nämlich am Wochenende mit 3 Freunden zusammengefunden und wir haben eine LAN-Party gefeiert. So richtig oldschool mit zusammen am Tisch sitzen und Netzwerk und so.
Mit Teestücken?
Nee, ohne Teestücke tatsächlich.
Dann ist es nicht oldschool. Dann ist es keine LAN-Party.
Für mich ist es oldschool genug. Ich bin ja noch ein bisschen jünger als ihr. Nee, und da haben wir tatsächlich eigentlich hauptsächlich Counter-Strike 1.6 gespielt. Und das wirklich, irgendwie haben es dann auch mal mit Warcraft 3 zwischendrin versucht und so weiter. Aber irgendwie sind wir immer wieder bei Counter-Strike gelandet. Und es war mal wieder sehr schön, muss ich sagen. Auch sehr anstrengend. Also wir waren dann irgendwann um 6 Uhr in der Früh, haben wir alle beschlossen, so, jetzt ist aber auch langsam gut. Und das hat mal wieder sehr viel Freude bereitet und das werde ich jetzt auch definitiv öfter machen. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch noch was Aktuelles gespielt und zwar zum einen ein paar Runden Multiplayer in Call of Duty Black Ops 4. Das gefällt mir sehr gut, aber ich meine, die Call of Duty Sachen sind ja immer grundsolide. Ich finde es halt schön, dass diese ganze Rocket Jump Wall Run Nummer wieder draußen ist, weil das war mir dann echt ein bisschen zu viel bei den letzten modernen Ablegern, sage ich mal. Beim World War II war es ja logischerweise nicht drinnen.
Ach, da hätten sie auch eine Erklärung für gehabt.
Ja, hätten sie mich mit Sicherheit was gefunden, aber wie gesagt, ich bin da halbwegs froh, dass sie es eben nicht haben, dass man da nicht mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Metallprothesen irgendwie die Wände hochrennt. Und Guacamelee 2 habe ich gespielt, sogar ziemlich ausgiebig bisher, also da ist der zweite Boss jetzt gerade gelegt. Und was soll ich dazu groß sagen? Das ist ein fantastisches Metroidvania. Spielt sich nicht groß anders als der erste Teil, abgesehen davon, dass man als Huhn jetzt weitaus mehr Möglichkeiten hat. Was ich irgendwie ganz witzig finde, dass das wirklich auch einfach ein bisschen mehr...
Man hat als Huhn jetzt weitaus mehr Möglichkeiten.
Ja, ja. Aber
das
wirklich.
Hört sich bescheuert an, aber um da mal kurz reinzugrätschen. Ich habe jetzt auch am Wochenende Guacamelee 2 angefangen, bin an derselben Stelle, glaube ich, wie Dennis, also auch den zweiten Boss gelegt. Und ja, es ist ein fantastisches Spiel. Und ja, das Huhn ist super.
Ja, und allgemein, also es ist wirklich, finde ich, ein sehr würdiger Nachfolger zum ersten und auch wieder ein extrem gutes Metroidvania. Und eben durch diese neuen Huhn-Möglichkeiten hätte ich sogar sagen, ja, ein Stückchen besser als Teil 1, wenn auch nur ein kleines. Ja, das war es dann so im Schnelldurchlauf, was ich in der letzten Zeit gespielt habe. Wie schaut es denn bei euch aus, wer auch immer als nächster mag?
Also ich habe nicht so viel gespielt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt doch die letzte Woche fast hauptsächlich die Japan-Dokus gemacht, um da noch vor Weihnachten fertig zu werden. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Aber ich spiele jeden zweiten Abend oder so ein weiteres Stündchen Mutant Year Zero. Das wird auch noch ein Test werden diese Woche, kommen wir auch gleich dazu. Und ich habe auch zwischendrin ein paar Sachen gespielt fürs nächste Jörg-Spielemonat. Das wird eine Doppelfolge, November, Dezember. Und insoweit kommt da bald einiges von mir. Aber gerade könnte ich nicht so viel berichten, außer dass wir gemerkt haben, beim Spieleveteran-Podcast, der gerade erschienen ist, dass Heinrich Mutant Year Zero auf leicht gespielt hat, nicht auf normal. Weil ich habe darüber geklagt, dass man nach den Kämpfen nur so zur Hälfte wieder Gesundheit aufgefrischt bekommt. Und dann meinte er, das liegt daran, das war mir gar nicht so richtig bewusst. Du kriegst quasi dann auf die Hälfte wieder hochgetan, deine Hitpoints. Und im Heinrich-Modus kriegst du halt alle wieder. Und im schwersten kriegst du halt gar nichts wieder, wo ich nicht weiß, wie man das Spiel da spielen soll, weil man findet auch nicht so viele Medpacks. Anyway, also das dazu.
Ja, bei mir war es, Guacamelee 2, habe ich schon gesagt. Ganz fantastisches Spiel, habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Doch, habe ich wohl gesagt. Aber ich habe noch Super Smash Bros. Ultimate angefangen. Und zwar den Abenteuermodus im Geistmodus, ja. Abenteuer heißt es einfach nur. Geistmodus, Abenteuer heißt es einfach nur. Was für eine Namensgebung, bescheuert. Und der macht mir wirklich viel Spaß. Dennis, du warst ja von dem Singleplayer-Bereich nicht so angetan. Ich finde ihn trotzdem wirklich sehr unterhaltsam. Das Einzige, was sie wirklich da verbockt haben, ist das Balancing. Also ich spiele es auf normal und einige Kämpfe sind gar kein Problem. Und andere wiederum, da kann ich die Kämpfer durchwechseln, wie ich möchte. Okay, ich bin kein Profi, jetzt werden Profis wahrscheinlich lachen und sagen, das schafft man alles ganz easy. Bei einigen Gegnern mittendrin im Abenteuermodus, da brauche ich dann 10, 15 Versuche, bis ich immer geschafft habe. Da weiß ich auch nicht, mit welchem Kämpfer ich am besten zurechtkomme, mit welchen Geistern, auch wenn ich da diesen Automatikmodus nehme. Das gefällt mir noch nicht so. Und sonst habe ich in Super Smash Bros. Leider noch gar nicht mehr reingeschaut, bis auf meine Preview-Erlebnisse. Aber ich weiß, den Karrieremodus, den werde ich garantiert auch noch mal spielen. Und dann im Winterurlaub jetzt garantiert auch mal mit einem Freund ein bisschen im Multiplayer.
Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zur Vorschau und weiteren Themen, zum Beispiel extra vielen User-Fragen kommen, dass wir jetzt den Nils nicht mehr länger warten lassen. Ihr könnt mal kurz eine rauchen gehen, das mache ich hier als alter Spieleveteran und genau. Ja, und jetzt haben wir Nils Hammerich am Ohr. Hallo Nils.
Hallihallo.
Nils, in welchem Staat dieser Erde sitzt du gerade, in welcher Stadt?
In Hamburg, in dem guten alten Norddeutschland.
Und wie ist das Wetter? Also bei uns ist Schnee. Du weißt, dieses weiße Zeug, das so ein bisschen aussieht wie so Zucker.
Ja, das haben wir in unseren Gefilden hier eher selten. Jetzt ist hier eher grau und nass, so eigentlich wie die meiste Zeit im Jahr, könnte man sagen.
Das stimmt überhaupt nicht. Immer wenn ich in Hamburg bin, hat es total tolles Wetter.
Ja, es ist eigentlich auch nur ein Vorurteil, muss man sagen.
Okay.
Man kann es hier schon ganz gut aushalten, auch wettertechnisch.
Und du bist der Gründer und Chef von Robot Riot.
Genau.
Erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was dazu. Was ist das? Was macht ihr? Was habt ihr schon gemacht?
Ja, wir sind ein kleines Spielestudio hier aus Hamburg, beziehungsweise aus Hamburg kann man eigentlich gar nicht sagen, weil wir einen sehr verteilten Ansatz verfolgen. Also wir haben sozusagen Mitarbeiter in London, Lüneburg und Hamburg sitzen und in Berlin. Und,
das war jetzt nach Wichtigkeit geordnet, oder? Also London schon vorne, aber dann kommt schon Lüneburg.
Nein, das Wichtigste ist natürlich Hamburg. In Hamburg haben wir auch tatsächlich zwei Leute und in allen anderen Städten nur einen.
Okay.
Aber Das ist natürlich jetzt nur eine Randerscheinung. Also wir sind ein kleines Studio und eigentlich spezialisiert auf Free-to-Play-Spiele auf Facebook. So hatten wir zumindest angefangen. Mittlerweile sind wir auch auf Mobile und Desktop-Plattformen vertreten, aber letztlich war das so ein bisschen der Ansatz.
Und wann habt ihr euch oder wann hast du den Laden gegründet?
Ja, das waren schon mehrere. Also wir sind 5 Gesellschafter und das 2011 war das.
Ah, okay.
Das hat sich im Rahmen von einem konkreten Projekt ergeben, damals noch mit DTP zusammen. Und ja, daraus genau, hat
dann
sich
ging
das
DTP irgendwann pleite und dann habt ihr euch quasi dann habt nicht aufgegeben sozusagen.
Sozusagen, so könnte man es tatsächlich gut zusammenfassen. Also das war natürlich für uns auch dann damals eine nicht so schöne Zeit, aber letztlich, sag ich mal, hat man da auch durchaus einiges Positives draus mitnehmen können und letztlich hat uns das doch durchaus weitergebracht, die ganze Thematik. Mhm.
Und jetzt frage ich mich natürlich und wahrscheinlich auch die Zuhörer im Momoka, wie kommt man jetzt dazu, als hauptamtlicher Facebook-Free-to-Play-Spiele-Entwickler sich an einen, lass mich kurz kalkulieren, ist es früh am Morgen, 17 Jahre alten Klassiker zu machen, nämlich Gods von den Bitmap Brothers. Wie kommt es dazu?
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also auf der einen Seite ist es so, dass ich persönlich durchaus in dem Retro-Bereich sehr interessiert unterwegs bin, unter anderem auch als Leser von eurem Magazin übrigens, was ich sehr schätze. Und die ganze Geschichte geht schon jetzt mittlerweile fast 15 Jahre zurück. Damals hatte ich auch mit ein paar Schulfreunden eine Mobile-Games-Firma am Laufen, Elkware, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Auf jeden Fall war das so ein bisschen in der Zeit, bevor Mobile-Spiele richtig cool waren mit iPhone und so, dass es waren noch die Java-Handys
ja,
damals.
Ja, mit winzigen Bildschirmen und du hast genau, mit den Zahlentasten gesteuert. Ne? Ja.
Später gab es dann ja durchaus auch noch so ein paar ansehnliche Geräte mit Farbdisplay und so weiter. Aber ich sag mal so, zu der Zeit wurde dieses Mobile-Games-Thema durchaus auch von der Branche noch sehr belächelt. Mhm. Was aus heutiger Sicht natürlich eigentlich auch irgendwie putzig ist. Zu der Zeit war es jedenfalls dann so, sage ich mal, dass wir da auf verschiedenen Veranstaltungen gerne mal auch Lizenzen von PC-Spielen und so weiter angeboten bekommen haben. Also wir hatten damals zum Beispiel auch mit Sunflower damals eine Anno-Version gemacht. Und irgendwann ergab sich das eben so, dass wir diese Bitmap Brothers Lizenzen, hatten wir so ein paar zur Auswahl und dann stand eben auch Gods im Raum. Und da ich als Fan auf meinem Atari ST das damals doch rauf und runter gespielt hatte, habe ich dann sozusagen dafür gesorgt, dass wir diese Lizenz bekommen haben und damals das dann eben auch für Java-Handys umgesetzt haben. Leider war es dann so, dass die Firma dann übernommen wurde und das Spiel nie veröffentlicht wurde und sozusagen auch diese ganze Lizenz irgendwo so ein bisschen im Nirvana von irgendwelchen Firmenkonstrukten verschwunden ist. Aber ich persönlich hatte da echt viel Spaß dran schon an dieser Umsetzung und mir war das Thema irgendwie wichtig und ich habe es nie so richtig aus dem Kopf gekriegt. Und dann einfach irgendwann nochmal nachgeforscht, was eigentlich aus dieser Lizenz geworden ist. Und letztlich hat sich dann so ergeben, dass die tatsächlich wieder auffindbar war und ich mir die dann einfach geschnappt habe sozusagen. Und das
also
war
die,
dann so
die 15 Jahre alte Gods-Lizenz, ein Plattform-Action-Adventure der Bitmap Brothers für Amiga und ST von 1991, ist quasi jetzt reaktiviert worden.
So könnte man es sagen, ja. Das war eben im Zuge von diesem ursprünglichen Thema einfach nur ein reines Mobile-Thema. Aber da ich dann die Unity-Engine benutzt habe, die ja grundsätzlich auf alle Plattformen irgendwie portierbar ist, hatte ich dann eigentlich, als ich entsprechend weit fortgeschritten war mit der Entwicklung, einfach den Mike Montgomery, also einen der Gründer und heutigen Besitzer der Bitmap Brothers sozusagen, nochmal kontaktiert. Und ihm vorgeschlagen, das Spiel dann doch irgendwie auszuweiten auf alle Plattformen. Und die Idee fand er gut. Mhm. Ja, und das Ergebnis ist jetzt gerade veröffentlicht.
Genau, letzte Woche, glaube ich, ist es rausgekommen. Jetzt war ja Gods, du hast es geliebt, ein etwas ungewöhnliches Spiel. Also zumindest aus meiner damaligen Spielersicht. Das war so ein bisschen eigentlich Plattform in Zeitlupe, weil du bewegst dich ja sehr langsam und du schlägst und springst auch nicht Leuten auf die Köpfe, wie in vielen anderen Plattformspielen, sondern im Prinzip hast du die ganze Zeit Fernwaffen, also verschiedene Wurfgegenstände, oder?
Richtig, ja.
Ja. Und, also,
Ich glaube, das Tempo, ich hatte jetzt im Zuge der Umsetzung auch den Source-Code vorliegen für Amiga und PC. Und wenn man sich das mal näher anguckt, war es tatsächlich so, dass das Bild entgegen heutiger Techniken eigentlich nur jedes dritte Frame sozusagen aufgebaut wurde. Also sprich, unterm Strich lief es tatsächlich auf einer PAL-Maschine mit 17 FPS. Was natürlich auch für heutige Spiele komplett inakzeptabel war. Aber ich finde es erstaunlich, du sagst es ja selber, man hatte damals einfach den Eindruck, okay, es ist so ein bisschen slow-paced, sag ich mal. Aber es hat einen nicht wirklich gestört.
Mhm. Und ja, weil es ist ein relativ taktisches Spiel gewesen, meiner Erinnerung. Also du hast dich eher auch mal positioniert, einfach mal gefeuert, gewartet und dann wieder drei Schritte nach links und so. Also genau. Vielleicht habe ich es auch doof gespielt. Ich war nie der große Jump'n'Run und Plattform-Crack, aber das ist meine Erinnerung. Ist das denn jetzt in Gods Remastered beibehalten worden von dir oder hast du da was am Pacing geändert?
Also grundsätzlich haben wir uns bemüht, auf jeden Fall so das Original, das Feeling des Originals zu erhalten, aber haben jetzt natürlich die Framerate etwas erhöht. Also sprich, das Spiel läuft im Grunde schon im selben Tempo, fühlt sich aber deutlich flüssiger an. Also es ist dann schon 60 FPS, also sogar auch die alte Version. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass im Grunde die ganzen Bewegungen der Sprites, also Player, Monster und Waffen und so weiter, im Grunde interpoliert werden, so dass man eben eine flüssige Bewegung hat.
Okay.
Die Animationen ändern sich nicht, das sind halt die Originalgrafiken teilweise, aber es fühlt sich doch sehr deutlich flüssiger an als das Original, sag ich mal.
Und das Gods Remastered ist nur das Original oder habt ihr da was dran gemacht? Neue Levels oder irgendwas? Funktionen?
Ja, wir haben uns schon gedacht, wenn wir das Spiel jetzt sozusagen auf eine neue Plattform bringen, dass wir nicht einfach das Original nehmen und das einmal portieren. Dafür könnte man ja jetzt ja auch beispielsweise einen Emulator nehmen. Sondern wir haben schon einen komplett neuen Grafikmodus gemacht, der auch einen komplett neuen Soundtrack beinhaltet. Also das alte Spiel hatte ja gar keine Musik, falls sich der ein oder andere noch erinnert, sondern nur Soundeffekte. Also wir haben jetzt neuen Modus, der so ein bisschen auch, sag ich mal, modernere Beleuchtung hat, alles auf in 3D-Modellen gemacht ist und einfach auch einen schönen Soundtrack von Sound of Games beinhaltet, so dass man so die Wahl hat. Man kann also jederzeit im Spiel umschalten.
Ah, super, das mag ich immer sehr, ja.
Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, der Hintergrund, wenn man jetzt das Original 1:1 übernimmt, dann muss man natürlich auch die neue Version so ein bisschen an die Animationen und so weiter anpassen. So dass wenn man jeden Moment umschalten kann, muss natürlich auch alles an der gleichen Position sein und so weiter.
Verstehe, ja. Und darum auch, was du gerade erzählt hast, mit den interpolierten Frames der ehemaligen real 17 FPS auf jetzt eben 60.
Ja, richtig. Das schränkt natürlich auch in gewisser Weise ein, sage ich mal, in der Flexibilität, was jetzt Animationen und so weiter angeht. Das haben wir dann aber bewusst in Kauf genommen, einfach um so dieses Original-Feeling zu erhalten. Du weißt ja wahrscheinlich selber, wie das ist mit der alten Fanbase. Die ist dann auch nicht immer nur einfach.
Die zählt die Frames, ja. Und die
Pixel. Ja, das gibt natürlich immer Puristen, die dann sagen, ich möchte auf jeden Fall das Original spielen. Dann gibt es andere, die sind dann auch offen, mal sich was Neues anzugucken, die einfach so dieses Spiel und diese Thematik gerne mögen. Und so haben wir einfach gedacht, ist für jeden was dabei.
Mhm. Und kannst du es mittlerweile mit verbundenen Augen in einer halben Stunde durchspielen oder wie lange brauchst du, um da bis zum Ende zu kommen?
Also ich brauche ein bisschen länger als eine halbe Stunde, aber ich glaube, das mit den verbundenen Augen kommt ganz gut hin. Also, gefühlt habe ich es 1 Million Mal gespielt jetzt und entsprechend kennt man natürlich alle Tricks und weiß sofort, wo jedes Monster erscheint und so weiter, das ist klar.
Ja. Ja, klasse, Nils. Ich fasse dann nochmal das zusammen. Es ist jetzt herausgekommen, Gods Remastered, ein Amiga- und Atari ST-Klassiker der Bitmap Brothers, ein Action-Adventure mit Plattformen. Du hast auch Händler, wo du was kaufen kannst ab und zu. Interessantes Spiel. Sag vielleicht noch kurz, wie kommt man dran? Was kostet es?
Es ist jetzt bisher erhältlich für PC über Steam und Xbox One. Es werden noch weitere Plattformen folgen, also Anfang nächsten Jahres wird noch eine Switch und die PS4-Version kommen und es kostet 19,99 Euro bisher.
Okay, ja, dann gute Verkäufe dafür wünsche ich mal, viel Erfolg weiterhin und schon jetzt geruhsame Feiertage an dich und deine Kollegen Nils.
Danke, die wünsche ich euch auch.
Vielen Dank, dass du dich reingeschaltet hast.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Kommen wir zur Vorschau. Wir haben auch diese Woche nochmal ein volles Programm, wo wir aktuell noch nicht wissen, wann wir das volle Programm denn eigentlich dann auch machen. Aber ich lege einfach mal los. Es geht heute los mit dem zweiten Dankesvideo vom Dennis. Und zwar zu
Hotline Miami. Ja, einige von euch könnten wissen, dass ich großer Fan von diesem Spiel bin und ja, die das Spiel dann auch noch kennen, wissen, dass ich wahrscheinlich auch sehr groß fluchen werde in diesem Video. Ja, ich freue mich drauf, sage ich mal, weil irgendwo macht mir das Teil halt doch einen Riesenspaß, auch wenn es wirklich, ja, nicht frustrierend, aber halt schwer werden kann.
Wann haben wir das zuletzt gehabt? Lasst mich überlegen. Ach, bei den täglichen Let's Plays zu Dark Souls, wo wir jetzt kurz vorm Ende stehen. Und jetzt ist die große Frage, wird bis, also die morgige Folge, die mache ich nochmal gegen den Artorias. Wenn ich jetzt so zuhöre, was ihr mir schreibt, ist es nicht gesichert, dass ich den da plätten werde. Und die große Frage ist, wenn das passiert, wollt ihr nochmal eine Folge oder so mehr spenden? Weil wenn nicht, gehe ich auf jeden Fall für die letzten zwei Folgen, die aktuell finanziert sind, in das End-Battle oder in die End-Battle gegen Gwyn, wo ich ein bisschen Angst davor habe. Aber weiter in der Vorschau, das kommt also morgen, die nächste Folge, die 76 bis 78 ist finanziert. Und ansonsten kommt morgen auch ein Test, ein Video, Audio und geschriebener Test, wie üblich, von Hagen zu Kingdoms Two Crowns. Und das ist der Nachfolger zu Kingdoms New Land, genau. Und das wiederum war dann eben das erweiterte Paket von dem allerersten Kingdoms. Und das ist dieses 2D-Strategiespiel im wunderschönen Pixel-Look, wo man im Prinzip außer nach links und rechts reiten und Münzen wo reinschmeißen, nichts machen kann. Und damit steuert man tatsächlich ein Königreich und verteidigt es gegen Angriffe und baut es hoch und weist Berufe zu. Also es ist wirklich faszinierend und klappt auch sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, was Hagen jetzt zum Nachfolger schreibt. Und wenn ich ein bisschen Zeit finde, weil er spielt's auf dem PC, glaube ich. Ich habe hier noch die Switch-Version. Kann ich da vielleicht noch einen Meinungskasten zu machen? Dann kommt auch morgen, wenn Gott will oder die Sonne Japans, der Kaiser, keine Ahnung, kommt die 15. Folge von Japan-Dokus. Die Cosplayerin. Und dann folgt am Mittwoch vom Christoph das dritte Dankeschön-Video, schon freigeschaltet, zur Weihnachtsaktion. Und zwar
zu Tomb Raider, zu dem Original aus dem Jahr 1996. Ich habe es damals zu Weihnachten geschenkt bekommen, beziehungsweise mir irgendwie selbst geschenkt, wie man es halt so macht als Teenager, seinen Eltern sagt, was man haben möchte. Und habe es seitdem ein oder zweimal, glaube ich, durchgespielt, nachher nochmal mit 3DFX-Patch. Aber seitdem nicht mehr wirklich gespielt und behalte es seitdem in sehr, sehr guter Erinnerung. Und ich möchte jetzt einfach rausfinden, ist es diese gute Erinnerung noch wert oder ist es die rosarote Brille? Und ich werde mich jetzt über Steuerung, Grafik und alles Mögliche ärgern.
Bin mal sehr gespannt. Also,
ja, ich auch.
Ich habe es ja für ein Spieleveteran Classic Dings habe ich es mir angeschaut. Da habe ich so 2,5 Stunden gespielt und habe mich am Anfang sehr schwer getan. Das muss ich schon sagen. Und in die wirklich spannenden Geschichten, so Dinosaurier und so weiter, bin ich natürlich in den 2,5 Stunden nicht gekommen. Und bin mal sehr gespannt, was du so berichten wirst.
Ich bin auch gespannt. Vor allem die Steuerung macht mir noch ein bisschen Angst, weil ich will es wie damals nur mit Tastatur spielen. Ja, ja, ja. Und Dennis, du hast im Video gesagt, im NitHoc 2 Video, hast du gesagt, du hättest es mit Maus gespielt. Dann wurde das aber wahrscheinlich nachgepatcht, weil in der Anleitung, ich habe extra reingeguckt in die Anleitung, die Originale, da ist nur von Tastatursteuerung die Rede. Vielleicht weiß es ein Zuhörer gerade ganz genau, wie das war damals.
Also was ich weiß, weil ich es ja wie gesagt von einem ziemlich genauen Jahr gespielt habe, du schießt wie beim ersten Doom, schießt du im Prinzip immer nur auf die horizontale Ausrichtung und ob du vertikal triffst, das macht das Spiel dann automatisch.
Ja, genau. Aber weißt du noch, ob du es mit Maus und Tastatur oder
nicht? Ich habe es mit Tastatur gespielt.
Rein
mit
Tastatur.
Aber ich weiß nicht, ob Maus drin ist.
Genau, weil Dennis meinte, er hätte es damals mit Maus gespielt und da bin ich mir echt nicht ganz sicher, ob da nicht eine falsche Erinnerung drin ist. Ja, aber vielleicht weiß es.
Also würde ich auch nicht ausschließen.
Ja. Ja, dann am Donnerstag folgt dann endlich mein Mutant Year Zero Test. Ich darf verraten, es macht mir Spaß. Ich sehe aber auch ein paar Kritikpunkte. Vielleicht, wenn ihr es jetzt noch nicht gekauft habt, wartet einfach noch bis Donnerstag und dann wird es ja vielleicht ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk an euch selbst. Und am Freitag kommt die letzte Stunde der Kritiker des Jahres. Mit Heinrich schaue ich mir Below an. Ein Spiel, das schon länger in der Mache ist und wo wir jetzt wissen wollen, was taugt's. Das ist aber noch nicht alles. Das sind jetzt die Sachen für diese Woche. Aber es wird natürlich auch noch weitere Dinge geben. Und zwar wird es die Feiertage-Verlosung auch in diesem Jahr wieder geben. Vielleicht kannst du da ein paar Takte zu sagen. Fangen wir schon am Wochenende an, erst am Montag zu Heiligabend.
Ich denke, wir fangen dieses Jahr an Heiligabend an. Mhm. Das wird die. Also ich glaube, letztes Jahr hatten wir einen Tag vorher angefangen, aber wir fangen dieses Jahr wohl wieder an Heiligabend an. Aber dafür mit einem schönen Hardwarepreis, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben die Reihenfolge noch nicht ganz festgelegt. Und ja, Dennis hat mir auch dabei geholfen. Wir haben ein paar schöne Preise zusammenbekommen. Ich verrate natürlich noch nicht, was. Freut euch einfach drauf. Ihr dürft wieder auch ein bisschen rätseln.
Und ebenfalls dann in der nächsten Woche, wenn wir jetzt am Montag erst anfangen, werden natürlich die traditionellen Top-Spiele 2018 kommen. Allerdings machen wir es mal wieder ein bisschen anders als in den Vorjahren.
Ja, genau. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, weil wir ja dieses Jahr auch auf subjektive Tests und subjektive Noten umgestiegen sind, dass wir dieses Jahr auch die Top-Liste, oder ich sage schon mal Top-Listen, subjektiver gestalten und jeder, der mitmacht, darf seine eigenen Top 5 vorstellen. Das führt dann natürlich dazu, dass ein paar Spiele natürlich doppelt auftauchen, wenn die mehrere Leute haben. Aber ich glaube, was ich bisher schon gesehen habe von den einzelnen Top-Listen der Teilnehmer, dass da dieses Mal doch mehr Vielfalt als in den Vorjahren drin ist. Da bin ich mir sehr sicher.
Genau, und die eigentlichen Redaktions-Top 10 oder irgendwas, das werden wir vielleicht so als kleine Liste machen, einfach aus den Einzelnennungen zusammengerechnet, aber das wird wirklich nur ein Beiwerk sein. Also es geht wirklich darum, dass wir euch alle einzeln sagen, das waren unsere persönlichen Highlights und, ja, das können Quadruple-A-Titel sein, das kann aber auch ein ganz kleines Teil wie Nickhock sein, also nur als Beispiel.
Ja, genau. Da wollte ich gerade noch was zu sagen, weil wir verzichten dieses Jahr auch auf die expliziten Geheimtipps, weil die sind, was ich bisher gesehen habe, bei jedem mit in den Top 5 auch drin, Geheimtipps, kleinere Dinger, mit denen man so nicht in einer allgemeinen Top 5, Top 10 Liste rechnen würde.
Ja, und weil jetzt schon die Feiertage und Weihnachten angesprochen worden ist, es läuft natürlich die Weihnachtsaktion. Wir sind gerade bei der Halbzeit. Und ja, vielen, vielen Dank für die wirklich schon große Summe, die zusammengekommen ist. Wir sind aktuell bei rund 8.300 Euro. Und ich freue mich sehr drüber. Ich hoffe natürlich, dass wir das Herz füllen, weil das heißt dann einfach, dass wir Pi mal Daumen mit einer schwarzen Null abschließen das Jahr. Jetzt sagt mancher vielleicht, ja, das ist traurig und immer ruft ihr nach Geld, aber da muss ich einfach sagen, ja, das Geld muss halt reinkommen, also Verlust will ich nicht machen mit der Sache. Und wie das dann reinkommt, das ist mir letzten Endes gleich. Also ich fühle mich nicht schlecht, wenn das quasi freiwillig nochmal als Spende kommt, statt dass es uns bezahlt werden muss aufgrund von was weiß ich. Und insoweit, ich hoffe, dass wir auf die 12.000 kommen. Wenn wir sogar darüber hinauskommen und vielleicht sogar ein gutes Stück darüber hinaus, dann wird das letzte Dankeschön, das ihr von mir kommt, immer größer. Ihr wisst vielleicht, ich neige nicht zum Untererfüllen. Also da wird dann schon was Schönes bei rauskommen. Aber auch wenn es nicht die 12 werden, also alles hilft und wir sind wirklich dankbar dafür. Das Einzige ist, es wäre schön, wenn vielleicht noch ein bisschen mehr Teilnehmer mitmachen. Also das sind doch jetzt gerade noch paar Leutchen weniger als im Vorjahr zum Beispiel. Aber das einfach so als Statusmeldung. Und vielleicht auch zu den Japan-Dokus. Da gibt es ja einige von euch, die sich bange fragen, werde ich einen USB-Stick unter den Weihnachtsbaum legen können? Und viele andere fragen sich, ja, wird es denn noch fertig dieses Jahr? Und es sieht gut aus. Am gestrigen Sonntag ist ja die Folge 14 zu den Arcades veröffentlicht worden. Gefällt mir persönlich gut. Nächste Folge wird die Cosplayerin sein. Da habe ich jetzt heute, seit einer Stunde oder so, da den finalen Schnitt vom René bekommen. Jetzt dauert es erfahrungsgemäß 2 bis 3 Arbeitstage noch bei mir, aber ich werde das dieses Mal beschleunigen. und es gewährleisten, dass wir am Dienstag, am Morgen, wahrscheinlich gegen Abend, die Folge online bringen können. Außer es geht aus irgendwelchen Gründen gar nicht, aber das glaube ich nicht, weil ich habe ja die Vorversion schon gesehen vom René und die hat mir schon gut gefallen. Also da wird es auch wenig Änderungen von mir geben. Das heißt, die 15 kommt am Dienstag. Ja, und am Mittwoch müssen die USB-Sticks raus. Wenn ich es schaffen sollte, auch das letzte Video des Making-of da noch drauf zu bekommen, mache ich es. Wenn aber dadurch gefährdet wäre, dass die Sticks am Mittwoch raus können, dann würde ich das quasi nachpatchen in der schönen Tradition sämtlicher Spielehersteller, die den Day-One-Patch bringen. Und die USB-Sticks interessieren jetzt vielleicht nicht jeden von euch, zumal ja auch die Japan interessiert, nur eine Teilmenge der Gamers Global User sind. Aber zumindest die Japan-Doku-Mitspender oder Latebirds haben schon auch was von diesen USB-Sticks, weil zu diesem Zeitpunkt X, der eben am Mittwoch sein soll, werden auch oder sind auch nochmal praktisch alle bestehenden Videos überarbeitet worden. Ich habe hier am Samstag mit dem Max und der Aska Hamati gesessen, die auch im Osaka bei Tagvideo schon mitgeholfen haben. Und die haben nochmal alle Übersetzungen gecheckt aus dem Japanischen, weil die wurden ja in aller Regel live übersetzt. Und zwar von jemandem, der jetzt nicht als Live-Dolmetscher, als Synchronsprecher oder so, als Synchronsprecher ist wieder was anderes, arbeitet. Und insoweit sind da schon Dinge auch verloren gegangen. Also es war jetzt nichts total falsches, doch einmal stimmte die Zahl der Sitze in einem Restaurant nicht. Mein Gott, dann sind es halt jetzt 198 statt 98. Aber all diese Sachen haben wir da den ganzen Samstag sind wir da gesessen, direkt am Rechner. Und dann habe ich auch gemerkt, wie schwer das ist, weil sich der Max, der wirklich gut Japanisch kann, mit seiner japanischen Frau teilweise minutenlang über ein, zwei Sätze unterhalten hat. Wie man das jetzt ins Deutsche bringen kann, weil die Sprache doch ganz anders funktioniert. Also überhaupt kein Vorwurf an die Kimi, von der die meisten Übersetzungen schon live einfach stammten. Und ein paar hat sie auch nachträglich gemacht, habe ich ihr dann Audioschnipsel zugeschickt. Aber es ist einfach verdammt schwer. Und jetzt kriegt ihr quasi die nochmal Quality-gecheckte Übersetzungen. Und die wird es natürlich auch für alle User geben. Das Einzige, was ich nicht nochmal update, die sind auch schon seitdem mehrmals abgedatet worden in der Regel, sind die YouTube-Videos. Weil das ganz blöd ist bei YouTube, jedes Mal, wir verwenden ja da Musikstücke, lizenzierte. Das funktioniert aber so, dass dann irgendein Rechteinhaber erstmal uns das Video abschießt und sagt, ich habe die Rechte. Und das passiert bei jedem einzelnen Video ein bis zweimal, weil wir da immer so etwa ein bis drei Lizenzmusikstücke drin haben, plus diese Conor McLeod-Stücke und die von uns festgekauften. Damit gibt es kein Problem. Und dann muss ich jedes Mal schreiben, nein, ich habe eine Lizenz. Während der Zeit, und das, die haben dann einen Monat Zeit, um zu reagieren, wird uns das Video, das auf werbefrei geschaltet ist, dann mit Werbung zugeballert. Und ganz ehrlich, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an für jedes einzelne Video, das wir da ändern. Also die YouTube-Videos werden dann quasi eine etwas veraltete Fassung sein. Aber das, ich habe es euch jetzt gesagt. Aber auch die wurden, da geht es nur um die 5 Videos oder so, wo die Übersetzung korrigiert wurden. Ansonsten sind die YouTube-Videos auf dem neuesten Stand, haben sich auch verändert seit der allerersten Variante, weil ich immer noch kleine Fehler ausbessere oder nochmal was neu einspreche. Summa summarum wollte ich eigentlich nur sagen, die USB-Sticks sollten pünktlich rausgehen. Hoffentlich 16, vielleicht aber auch nur 15 Videos enthalten. Das 16. kommt dann noch bis Weihnachten online quasi. Und alle Nutzer der Japan-Dokus profitieren von dem Übersetzungscheck und haben quasi ab jetzt Wochenende haben sie die neuesten Fassungen, wo durchaus also bei den Übersetzungen nochmal neue Infos rüberkommen, wo durchaus sich auch ein paar andere Kleinigkeiten geändert haben. Also ihr könnt es ruhig nochmal anschauen, wenn ihr wollt. So, das dazu. Und dann sind wir, glaube ich, schon bei den User-Fragen. Ja, und die erste ist eine ganz besondere, und zwar, weil sie nicht etwa als Comment irgendwo drunter gepostet worden ist, sondern als Postkarte geschickt. Wie kann das denn sein? Ich wusste gar nicht, dass es Postkarten noch gibt. Und es ist nicht irgendeine Postkarte. Nein, wir sehen das unglaublich malerische, das weltbekannte, das leider auch von Touristen millionenfach überflutete Nürtingen. Und in Nürtingen sitzt Hedel Trollo. Und der hat uns diese Postkarte geschickt. Und jetzt lesen wir seine Userfrage vor.
So, die erste Userfrage sind nämlich zwei auf dieser wunderschönen Postkarte niedergeschrieben. Verschickt ihr zu den nun anstehenden Feiertagen eigentlich noch Postkarten an eure Liebsten? In meinem Fall kann man sogar das noch streichen. Ich habe noch nie Postkarten an die Liebsten verschickt, außer aus dem Urlaub, aber zu Weihnachten tatsächlich noch nie.
Ich schließe mich an.
Ich, Hedel Trollo, ich rede mit meinen Liebsten, ich sehe sie von Angesicht zu Angesicht, ich schreibe nicht nur Postkarten wie du und du bist auch nicht vorbeigekommen beim Live-Event zu Dark Souls, das habe ich mir gemerkt. Nein, also das als Antwort, nee, ich schicke eigentlich keine Postkarten, wir haben aber jetzt auch wenig so Verwandtschaft in, also so ferne Verwandtschaft, wo das irgendwie Usus wäre, also die Leute, die man mag, die trifft man so über Weihnachten irgendwie, das ist so bei uns die Regel.
So ist es. Außerdem war ich auch noch nie einer, der aus dem Urlaub Karten schickt.
Nie.
Okay. Dann die zweite Frage vom Hedel Trollo. Ich weiß nicht, ob und wie das funktioniert, aber wäre es keine Option, die Japan-Dokus über iTunes, Google Play und oder Amazon zu verkaufen?
Ja, klar ist das eine Option, aber mein Ziel ist, beziehungsweise das Ziel von René und mir, ob wir es nicht schaffen, das zumindest teilweise einem Fernsehsender zu verkaufen. Ich lese immer wieder sehr beglückt so, ja, das ist ja alles Amateur- und Urlaubsvideos. Nee, das ist es nicht. Also der Hauptunterschied zu einer, sag ich mal, Doku, die im Fernsehen läuft, ist, dass wir kein Kamerateam hatten, was einige Szenen natürlich vielleicht verwackelt oder seltsame Perspektiven nur so aussehen lässt, wobei man auch da sagen muss, ohne Drehgenehmigung, wo wir trotz wochenlanger Bemühungen halt keine bekommen haben, für zum Beispiel die Arcades oder nur für eine von vieren, was willst du denn da machen? Und wenn das Profiteam die Genehmigung nicht bekommt, können die auch nichts anderes machen, als heimlich zu filmen. Nee, die würden halt gar nicht filmen und ich filme halt trotzdem irgendwie versteckt. Das ist so ein Unterschied. Und der zweite ist, dass ich, glaube ich, mit diesen Dokus viel mehr in die Tiefe gehe, als du das auf einem normalen Kanal sehen werde. Es gibt da Ausnahmen, es gibt ein paar echt gute Reisejournalisten, wenn die dann Videos machen, da gibt es auch ein paar zu Japan, die sind dann schon nochmal, möchte ich behaupten, über meinen. Aber ansonsten, also wer da von unprofessionell und Urlaubsvideos schwafelt, hat echt keine Ahnung. Und insoweit bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Man muss die natürlich nochmal umschneiden, weil die haben nicht Fernsehlänge, dass man da mal 4 Minuten ein Musikstück mit Bildern bekommt, das kannst du im Fernsehen überhaupt nicht bringen. Da verlieren nach 10 Sekunden die Leute das Interesse. Und das ist so das Hauptziel, das da nochmal zu verkaufen. Wenn das nicht klappt, was ja eine Option ist, dann sind sicherlich die genannten Ideen reelle Ideen und werden dann betrieben werden. Aber es tut mir leid, wenn das jetzt eine Japan-Folge ist, aber ich mache halt gerade echt viel dafür und auch dieses, was ich immer gesagt habe, ja, während der Arbeitszeit normalerweise nicht, das habe ich jetzt zuletzt auch nicht durchgehalten. Es ist einfach so, dass wahnsinnig viel Zeit reingeflossen und obwohl da echt gut Asche bei uns angekommen ist, mittlerweile sind wir da so etwa bei 29.000 Euro mit den Late Birds, sind halt auch die Kosten enorm hoch und vor allem auch die Zeitkosten. Also ich habe da in 8 Stunden Arbeitstage aktuell bereits über 3 Arbeitsmonate reingesteckt, so nebenher. Und dafür lohnt sich's nicht. Das war eigentlich von daher betrachtet ein Riesenfehler. Und trotzdem hat's Gamers Global sehr geholfen, weil es ist Geld übergeblieben, das wir sonst nicht gehabt hätten. Und jetzt ist aber wirklich der Ansporn sehr groß, da nochmal zusätzliches Geld rauszuholen. Und es wird ja auch in den Einzelverkauf dann noch gehen, Januar, Ende Januar. Also genau, das als Antwort. Aber klar, also bei Amazon Prime kann man, glaube ich, jeden Mist veröffentlichen. Die gucken dann halt einfach, wenn es keiner abruft, dass es auch keiner mehr findet. Aber jetzt schauen wir mal. Und so ganz unkompliziert ist es auch nicht, weil wenn das in Amazon Prime und so geht, glaube ich, dann musst du schon wieder die Untertitel in einer anderen Form anliefern und dann musst du womöglich auch englische und so weiter. Also das muss man sich mal genau angucken. Und interessierte Fernsehsender sollen sich gerne melden sich diese wunderschönen Sachen angucken. So, das war nur die allererste User-Postkarte. Wie viele Postkarten haben wir denn noch?
3 Seiten.
Okay.
Adbar hat eine Userfrage und möchte wissen, im Dark Souls Remastered Let's Play Nummer 70 Drachentöter erwähnt Jörg die Musikgruppe Body Count. Hat er die damals etwa auch gehört oder wie kommt die Bekanntschaft zustande?
Die Bekanntschaft.
Kennt eigentlich kaum jemand und dazu kann ich sagen, es ist 0,00 Periode 0 meine Musik, aber ein Begriff sind die mir trotzdem.
Wollte ich gerade einspringen, also Bodycounts sind wirklich, ja, zum einen so meine Musik und zum anderen ist die Gruppe auch einfach bekannt, vor allem, weil du ja auch schreibst, hat er die damals etwa auch gehört, die existieren ja bis heute, die haben glaube ich letztes Jahr oder sogar dieses, bringe ich jetzt durcheinander vielleicht, erst ein neues Album rausgebracht, also und ich meine, die haben Ice-T als Frontmann, der ja irgendwie genreübergreifend bekannt ist und als Fernsehstar und keine Ahnung.
Ja, ja, also ich habe die damals, war auch nicht direkt meine Musik, aber so als weißer Gymnasiast war das natürlich genau die Musik, wo man, ja, Cop-Killer, yeah! Und dann, wenn einen der echte Polizist auch noch schön angeschaut hat, Entschuldigung, Entschuldigung! Aber genau. Dann fragt Venny 727, falls es schon mal gefragt und beantwortet wurde, sorry dafür. Und er will, oder sie, keine Ahnung, will wissen, das Verhältnis von Premium- und Nicht-Premium-Enden bei den Weihnachtsspendern. Ja, es ist natürlich schon so, dass die Premium-User überproportional verteilt sind, aber es ist zum Beispiel, also es spendet nur der ein kleiner Teil der Abonnenten oder hat bislang aktuell bei der Weihnachtsaktion gespendet. Das nutzen schon auch Leute, die vielleicht kein Abo wollen oder die Regelmäßigkeit nicht mögen, um dann mal auch monetär Danke zu sagen für das, was sie genutzt haben das ganze Jahr. Also es ist jetzt nicht etwa so, dass das fast ausschließlich Premium-Leute wären.
Danny Wild fragt, gibt es dieses Jahr keine Medaille für die Weihnachtsfeierteilnahme?
Bislang nicht. Ich habe das an den Fabian weitergegeben und der schwarze Peter liegt da gerade bei ihm, aber er macht gerade wieder wahnsinnig viel und insoweit, ich sag mal, es wird eine geben, aber ich weiß noch nicht wann.
Ganon, wird es im Dezember eine Ausgabe von Jörgs Spielemonat geben?
Ja, natürlich. Ich habe es ja jetzt schon gesagt, vorhin in der erweiterten Vorschau, es wird eine schöne große Doppelausgabe November, Dezember geben.
Ramses, habt ihr Fallout 76 mittlerweile weitergespielt? Was haltet ihr von dem ganzen Shitstorm?
Ich habe es bisher noch nicht weitergespielt, aber ich habe es mir eigentlich für die Weihnachtsfeiertage mal vorgenommen, nochmal reinzuschauen. Vor allem auch mal mit meinem besten Freund da ein paar Runden zu spielen. Haben wir damals schon bei der Beta Spaß gehabt. Und den Shitstorm, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich den arg übertrieben. Und sehe das für viele als Möglichkeit, nochmal auf einem AAA-Publisher groß drauf rumzuhacken. Dass das Ding Kritikpunkte hat, kann ich voll und ganz verstehen und die habe ich auch in meinem Test erwähnt, wie ich finde. Aber wie da teilweise drauf rumgehackt wird, von wegen unspielbar und sonst was, das sehe ich nicht so.
Ich glaube, es ist einfach, es wird einfach immer langweiliger, dass die sogenannte Internetöffentlichkeit Dinge entweder hochchest oder abgrundtief scheiße findet. Dieser Middle Ground, dass man einfach sagt, ja, also ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht mich schon, aber hey, es macht Spaß, so, den gibt's fast nicht mehr, zumindest in der Wahrnehmung, sondern es gibt nur noch super oder scheiße. Und die Leute, die es nicht gespielt haben, die orientieren sich dann daran, verstärken das teilweise noch.
Vor allem habe ich genau dieses Gefühl bei Fallout 76, dass da sehr viele beim Shitstorm mitmachen, die es nie gespielt haben oder maximal mal kurz in die Beta reingeschaut haben. Da habe ich ganz stark dieses Gefühl.
Jo, nächste Frage.
Von Vampiro, das ist dreigeteilt. Einmal Userlob, die YouTube-Startseite ist jetzt viel aufgeräumter, toll. Vielen Dank dafür. User-Meinung, persönlich bin ich eher Fan von Quer, also dieser Queransicht, wo man mehrere Videos in der Reihe hat, da er dann weniger scrollen muss. Bis zur SDK ist es ein weiter Weg. Ich kann ja mal sagen, ich habe mich darum gekümmert, um die Startseite, und ich habe einfach so ein bisschen hin und her probiert, was schaut am besten aus. Und das war für mich so der Aufbau, wie er jetzt ist, fand ich einfach am schönsten. Und dann nochmal User-Hinweis bzw. Frage. Die Let's Plays fehlen leider völlig. Absicht, weil künftig hinter der Paywall, sonst vielleicht ganz unten irgendwo einreihen. Die fehlen tatsächlich absichtlich, einfach damit es nicht zu voll ist auf der Startseite, damit wir nicht zu viele Playlists haben, weil wir müssten ja natürlich dann für jedes Let's Play eine eigene Sparte machen, eine eigene Spalte. Ich meine, man könnte zum Beispiel das aktuelle, das Dark Souls, kann man sagen, okay, das können wir ganz unten einreihen. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. um das so,
ja. Ja, Management Override macht doch das einfach unten rein. Wenn die Leute da hinscrollen, dann kann man es, glaube ich, besser finden. Und zwar wirklich für alle Let's Plays, weil die sind ja schon angelegt als Ding. Die musst du praktisch nur da irgendwie reinbringen. Und noch eine Info, das ist eine der Sachen, wo der Fabian dran arbeitet. Wir haben schon seit längerem, da hat sich auch der Dennis drum gekümmert, größtenteils haben wir neue Thumbnails für die YouTube-Videos. Die haben wir bislang nicht eingesetzt, weil die dann auch in den Artikeln zu sehen sind. Und da ist es einfach scheiße, wenn im Bild dann schon der Name des Spiels steht, auf einem Balken und mit Globus, dann kommen unser Titel, Titelzeilen und Headline und so weiter. Und da hat der Fabian jetzt aber heute früh oder beziehungsweise am Wochenende hat er was fertiggestellt, das mir zu funktionieren scheint und wo man quasi ein anderes Bild im Artikel hat, aber trotzdem mit einem Klick das Video starten kann. Und wenn das jetzt wirklich funktioniert und eingebaut wird, werdet ihr wahrscheinlich noch dieses Jahr die ersten neuen Thumbnails sehen auf YouTube, wenn ihr da guckt, ohne dass euch eine großartige Änderung auf Gamers Global auffällt. Und ich glaube, das wird uns auch ein bisschen helfen. Mhm.
Der Klaus. Im Retroforum gibt es das prima Retro-Kalenderblatt von Steffi Wegener. Wäre das nicht eher ein Inhalt für die Startseite? Zusatzfrage. Sollten Foreninhalte von solch einem hochwertigen Niveau nicht irgendwie gewürdigt werden? EXP, GGG, mindestens aber immer mal wieder lobende Erwähnung im Momoka.
Ja, also der Wunsch ist nachvollziehbar. Vielleicht erstmal zum Kalenderblatt. Das war mir in der Tat gar nicht bekannt. Ich habe mir das angeschaut. Ich find's auch schön. Ich würd's aber so nicht auf der Startseite haben wollen, weil das halt einfach so ein gepixelter Zeichensatz und halt als Kalenderblatt. Und ja, aber wenn zum Beispiel die Steffi, die ja auch die Wochenendlesetipps jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr schön macht, wenn die so einen Inhalt auf quasi in unseren eigentlichen Newsbereich bringen möchte, für solche Vorschläge, das wissen aber, glaube ich, auch viele, bin ich immer sehr offen. Also da kann man jederzeit drüber reden. Was das Forum anbelangt, wir haben im März ganz klar gesagt, das Forum wird nicht mehr offiziell unterstützt. Das hat Zeitgründe. Wir machen das im Prinzip wirklich nur noch deshalb, weil wir wissen, dass es einigen von euch sehr wichtig ist. Und weil es da ein Feedback-Forum gibt, das müsste man sonst irgendwie anders lösen, dass uns quasi Fehlermeldungen und Vorschläge erreichen. Aber wir haben schlichtweg nicht die Zeit, da reinzugucken. Und ich dachte eigentlich, das wäre mit dem Relaunch, wo es ja auch Kritik daran gab, dass es keine XP mehr gibt dafür, wäre das eigentlich von unserer Seite aus klargestellt worden. Ich sage es jetzt einfach nochmal. Und die Inhalte, die wir betreuen, sind News, Top-News, User-Artikel, solche Sachen.
Die nächste Frage von Qbert, beziehungsweise die erste von zwei. Könnten die Lesetipps zum Wochenende bitte einen Menüeintrag bei Exklusiv bekommen? Das macht jede Woche eine Menge Arbeit, weil für einen einzigen Lesetipp 20 plus Quellen gesichtet, aussortiert, zusammengefasst werden müssen. Und finden tue ich die Tipps dann nur über die Suchfunktion. Ja, also die Lesetipps sind unter Exklusiv drin. Die sind jetzt nicht, wenn du mit der Maus über Exklusiv fährst, werden sie nicht da direkt angezeigt. Aber sobald du auf alle klickst, hast du die Lesetipps da drinnen, wo sie wirklich alle in einer Reihe sind, wo du sie finden kannst. Dann deine zweite Userfrage. Könnte Chris L's DU-Galerie, das spielen unsere User-Galerie, einen Menüeintrag bei Exklusiv oder Magazin bekommen? Das sind jeden Monat 20 plus hochwertige Essays und viel exklusiver geht nicht, weil sowas, so etwas hat wirklich kein anderes mir bekanntes Spielemagazin.
Ja, also genau, also zum ersten muss man sagen, ja, man findet es halt nicht so gut und zum zweiten auf jeden Fall und beides werden wir machen, dass wir das irgendwie in die Pop-Ups reinbringen. Ich verspreche es nicht dieses Jahr, aber das ist beides sinnvoll. Ich stimme beidem zu, was die Qualität anbelangt. Da sollten wir wirklich es nicht verstecken, quasi wenn man erst auf alle Exklusivinhalte klicken muss, das machen wir. Genau, vielleicht magst du mal wieder was vorlesen?
Ja.
Es sind ja echt viele heute.
Ja, gut, wir haben noch einige, da kommen noch einige. Sony Boy, Userfrage 1, sind also auch mindestens zwei. Jörg sagte mal, wer einen guten Vorschlag hat, raus damit. Mein Vorschlag, nächstes Jahr doch zur E3 zu fahren, auch wenn Sony nicht dabei ist. Ich hörte irgendetwas hier auf der Website, dass ihr gegebenenfalls am Überlegen seid, überhaupt dann noch hinzufahren. Also Jörg, fahrt zur E3 2019 und macht dann zusätzlich eine Kalifornien-Doku 2019. Er nimmt sich Roland Aussinat als Ratgeber zur Seite, schließlich macht er ja für Marco Polo den ein oder anderen Reiseführer. Dadurch kann Japan eine Pause machen und Jörg hätte dadurch ein neues tolles Reiseziel.
Also Japan wird eine Pause machen nächstes Jahr. Zumal ich ja eh noch da mit dem erwähnten Projekt, das zweit zu vermarkten, beschäftigt sein werde nebenher. Ja, der Vorschlag ist bestimmt interessant, aber ich glaube, man stellt sich das echt zu leicht vor. Also Roland, bin ich immer überglücklich, wenn er seine ein oder zwei Artikel für Retro-Gamer abliefern kann, weil er so viel zu tun hat. Der hat jetzt bestimmt keine Lust, da eine Woche mit uns durch Kalifornien zu reisen, oder ich muss ihm das so gut bezahlen, dass es schon wieder nicht finanzierbar ist. Und ja, es ist ja nicht nur das Rumreisen. Also ich habe es doch gerade gesagt, was du hättest durch eine Zeitmaschine natürlich schon wissen können, Sony Boy. Ich habe es ja gerade erst gesagt im Podcast. Der Aufwand bei Japan war nicht die 14 oder 15 Drehtage, wobei die Aufwand genug waren für die 16 Videos. Der Aufwand war vorher die Planung. Und vor allem hinterher das Schneiden und Vertonen und Nachprüfen und Konvertieren. Dadurch kommt diese enorme Arbeitszeit zusammen. Und das muss man bei solchen Ideen halt immer mit einrechnen. Aber ich sag's mal so, ich hätte bestimmt Lust im nächsten Jahr vielleicht auf kleinerer Ebene was zu machen. Und das wird nicht Japan sein. Gucken wir mal, was sich da ergibt und wer uns das bezahlt oder auch nicht. Insoweit, ja, also grundsätzlich keine doofe Idee. Dann hat er noch eine zweite Frage. Was erwartet ihr von Weihnachtsaktionen? Ich hätte mir gerne ein drittes Geschenk gewünscht. Gut, da haben wir im Prinzip schon drüber geredet. Ich habe ihm da auch schon geantwortet. Es war auch nicht bös gemeint, Sony Boy. Also, es ist ja schön, dass du jetzt in ein extra Zusatzbonus Weihnachtsgeld geschenkt, dass du da was reinschmeißen würdest. Aber es geht bei dieser Weihnachtsaktion wirklich darum, dass wir keine Miesen machen dieses Jahr. Das soll kein Druck sein. Also wir müssen, wenn wir jetzt ein bisschen miese machen, geht nicht am 1.1. das Licht aus oder so. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber also bevor ich über Bonus-Weihnachtsgeld nachdenke, müssen erstmal die Rechnungen bezahlt werden können. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, oder? Dann fragt Chris L., das lese ich mal vor, dass Gamers Global seit seinem Start ein unabhängiges Magazin ist, halte ich für eine großartige Sache. Entsprechend denke ich auch, dass dieser wichtige Fact etwas besser präsentiert werden könnte. Könnt ihr euch eine Erweiterung des Slogans vorstellen, zum Beispiel das unabhängige Spielemagazin für Erwachsene, ja, jederzeit. Das ist eh so eine der großen Mysterien für mich. Wir sind unabhängig, wir haben uns noch nie bestechen lassen, obwohl das für ein kleines Magazin wirklich schwer ist, weil da jede 1.000 Euro Umsatz etwa von Anzeigenseite wirklich was ausmachen. Und ich habe eher den Eindruck, dass wir von Anfang an als böses, werbefinanziertes Machwerk von einigen verschrien sind. Und auch zum Beispiel der Auf ein Bier-Podcast wirbt ja damit, sie nehmen keine Anzeigen, sie sind unabhängig. Und dadurch tun sie so, als wäre die Unabhängigkeit und das Akzeptieren von Werbung ein gegenseitiger Ausschluss. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Wer kommt auf so eine Idee? Natürlich, die machen es zur Selbstvermarktung. Das ist auch schlau und das soll ihnen auch gegönnt sein. Aber ich finde die Idee vom Chris gut. Das hätten wir vielleicht schon sehr viel länger machen sollen. Aber wir müssen es auch nicht morgen umsetzen. Also wir müssen eh mal nachdenken, wie geht's weiter mit Gamers Global? Ich habe das ja schon angedeutet. Gerade ist mein Hirn leer. Vielleicht habe ich ja tolle Ideen oder ein Mitarbeiter kommt nach dem Weihnachtsurlaub. Jörg, ich hab's! Ja, ich hab's! Ja, was denn? Ja, also, wir ziehen uns das alle aus und schlenkern mit. Nein, bitte
jetzt
nicht.
Jetzt verbrate ich schon den nächsten Momo-Kabitz.
Genau. Dann fragt
Jörg.
Jörg. Hieß der oder die Userin ja nicht mal iJörg?
Steht auch im nächsten
das? Ah, okay.
Ah, es mag sein, dass da beim Kopieren von der Frage vielleicht das i einfach weggebrochen ist.
Das i ist hier weggebrochen.
Ja. Wann genau ist der 10. Geburtstag von Gamers Global? Also das genaue Datum, Uhrzeit, Sekunden mit Sternzeichen und Aszendent. Nee, Quatsch, Datum reicht.
Also es gibt drei Daten, die Uhrzeit weiß ich nicht, aber der Closed-Beta-Test ging, glaube ich, am 15.03.2009 los. Das war mit 50 oder 60 Leuten für 4 Wochen. Und entweder direkt im Anschluss, also am 15.04. oder am 15.05. ging der offene Beta-Test los. Da konnte im Prinzip jeder mitmachen und die Seite war schon im...
Da, oder?
war im Wesentlichen schon da. Also eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ist dieser 15.4. oder 15.5. ist das eigentliche Jubiläumsdatum. Aber offiziell gestartet, zum ersten Mal mit Anzeigen, Schaltung und so weiter. Das war natürlich auch ein Punkt, auf den wir hingearbeitet haben. Hey, magst nicht hier zum 15.9. gleich dabei sein? Da haben halt ein paar Spielhersteller gesagt, ja komm, da sind wir dabei. Das war der 15.9.2009. Aber wie auch immer, zwischen Februar und September werden wir 10 Jahre alt werden. Und schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, einen Jubiläumsartikel zu machen oder sowas. Aber was da die GameStar zum Beispiel abgefeuert hat in den letzten Jubiläen, das kriegen wir natürlich nicht hin als kleines Team. Das wäre ja dann nur noch Beschäftigung mit Nabelschau. Das werden wir sicherlich nicht machen.
War ja außerdem auch der 20-Jährige.
Der 20-Jährige, ja gut, aber wir haben auch schon zum 5-Jährigen einiges gemacht und so damals. Genau, und ich darf dann immer zum 10-Jährigen und zum 20-Jährigen darf ich immer Artikel schreiben. Und ich bin mal sehr gespannt, ob sie zum 30-Jährigen A noch existieren, das hoffe ich doch sehr, und B sich an mich erinnern bei GameStar, Webilia oder wie immer dann der Besitzer heißen wird. Genau. Dann fragt Tasmanius:
Habt ihr Mick mal auf einen Parkitect-Test angesprochen? Das ist mittlerweile aus dem EA raus und scheint ganz gut geworden zu sein. Den Mick haben wir nicht drauf angesprochen auf einen Test, aber es wird noch einen Check dazu geben. Der kommt von der Marian und der wird irgendwann in den nächsten Tagen wahrscheinlich kommen.
Genau, und während du, ich habe gerade geguckt, sichtlich dich konzentrieren musstest bei der Aussprache von Parkitect-Test, darf jeder 10 Mal hintereinander sagen und gucken, wie oft das schafft, sehe ich gerade, hat der Marian es nicht geschafft, den Namen richtig zu schreiben, da steht Praktitect oder sowas. Richard fragt, ab und zu fahrt ihr auf Veranstaltungen von Spieleherstellern, leider dürft ihr meistens nicht darüber berichten, wem nützen die Events der Spielehersteller, wenn es ein Embargo gibt und die zukünftigen Spieler nichts über das jeweilige Spiel erfahren dürfen. Ich glaube, da hast du ein bisschen was durcheinander gebracht, also wir sagen oft, wir dürfen noch nicht sagen, wer das ist oder so oder welches Spiel, aber natürlich wenn der Termin dann ist und da das Embargo abgelaufen ist, dann berichten wir drüber. Also wir überlegen uns wirklich oft genug, ob wir überhaupt Events wahrnehmen, weil kleine Redaktionen, Tag und unterwegs und dann hat man eine Preview, die 3000 Abrufe im besten Fall bekommt. Genau. Und wenn wir dann aber fahren, dann natürlich nur, wenn wir auch drüber berichten können. Was auch angesprochen wurde, ich weiß nicht, ob das noch als Frage kommt oder ich das aus einer anderen Diskussion habe, von wegen macht es eigentlich Sinn und 2 Wochen später kommt dann oft der Test. Das fragen wir uns auch. Also das liegt halt daran, dass man mit Previews eine eher unkritische Berichterstattung bekommt, kurz vor Start des Spiels. Ich glaube, das ist das Kalkül der Spielehersteller. Und mit unkritisch meine ich nicht, dass wir dann geschmiert sind oder alle Augen zudrücken. Das wirklich nicht, aber wir können ja nur das beurteilen, was die uns zeigen. Und wir können ja nicht, gut, wahrscheinlich müsste man es heutzutage machen, nach dem YouTube-Motto, ich bin so super unabhängig, ich finde alles scheiße, auch ohne jedes Wissen. Aber das machen wir halt nicht, weil wir sind Fachjournalisten. Das heißt, wir kritisieren schon in Previews, aber nur das, wo wir auch sicher sein können, dass es schlecht ist und dass sich da nichts mehr tut. Und ich glaube, und da bin ich nicht glücklich. Also mir wäre es auch lieber, diese Besuche wären deutlich früher teilweise. Und das sind sie ja auch, aber es geht ja konkret um diese 2 bis 4 Wochen vor Release, gibt es nochmal ein Event-Geschichten. Aber wollen wir da dann nicht hingehen? Ich meine, wir finden da schon dann Neues raus zu dem Spiel und schreiben es für euch. Und es ist auch so eine Sache, wenn man dann immer absagt, vielleicht gerade als kleines Magazin, wird man dann gar nicht mehr eingeladen. Das heißt, dann kriegen wir für euch weniger Infos. Also das steckt da so ein bisschen dahinter. Aber dass wir zu Events gehen und dann nichts drüber machen, ist wirklich extrem selten. Also wüsste ich jetzt kein Beispiel.
Kritzo, wie sehen die Reaktionen aus, wenn ihr im privaten Umfeld erzählt, was ihr beruflich macht? Überschwänglich. Also ich glaube, der Satz, den ich seitdem am meisten gehört habe, war, oh geil, du zockst ja den ganzen Tag nur und verdienst damit Geld, das ist ja der Hammer. Und wenn ich den Leuten dann erkläre, dass es nicht unbedingt so abläuft, dann sind sie nicht ernüchtert, aber man merkt halt schon, dass es natürlich, wenn man sich nicht damit befasst, ein bisschen ein verklärter Beruf ist, sage ich mal, wo halt viele noch eine extrem romantische Vorstellung davon haben, eben von diesem wirklich da sitzen, Füße hochlegen und zocken den ganzen Tag. Und die Artikel, die kommen dann quasi von alleine aufs Blatt geflogen.
Ja, genau so. Wie auch Japan-Dokus.
Ich hatte es gestern wieder. Ich war gestern bei einem Bekannten kurz und dann kam sein 19-jähriger Sohn raus, den ich noch nicht kannte. Und da sagt er, hier, das ist übrigens der Christoph, der die ganze Zeit nur zockt und dafür Geld bekommt. Und ja, dann muss ich erstmal klarstellen, du, weil er kam gerade raus und hatte Black Ops 4 gespielt und ja, habe ich mich ein bisschen nett mit ihm unterhalten, aber ich habe ihm auch mal klar gemacht, nee, es ist nicht nur Zocken.
Also ich finde es teilweise lustig, also meine Frau und ich haben schon auch so ein bisschen Sozialleben und wenn man dann in einer Runde von Münchner Richtern sitzt zum Beispiel, wo man die meisten noch nicht kennt und erzählt dann beim Abendessen, was man so macht, aber es gibt dann eigentlich immer Leute, die was gespielt haben und das ist dann eigentlich immer ein ganz guter Einstiegspunkt, aber was die spielen, ist halt oft so Primitivzeug, so Free-to-Play, Candy Crush, so Geschichten und dann muss ich immer versuchen, die Kurve zu kriegen zwischen, ah, es ist toll, dass du auch spielst und naja, das ist nicht wirklich, was wir machen. Und sagt dann aber auch schon mal, wenn ich was für einen primitiven Mist halte, wo sich dann so ein trauriger Amtsrichter da, oh, aber das spiele ich die ganze Zeit, ich finde das eigentlich ganz gut. Oder neulich, also uns ist vor ein paar Tagen privat hier die Heizung abgerauscht und das ist unangenehm im Winter bei Minusgraden schon tagsüber, wenn man kein warmes Wasser und keine Heizung und nichts mehr hat. Und der dann zur Hilfe gerufene Monteur, der meint, ah, Sie sind doch der, weil der war schon bei uns, Sie sind doch der mit den Spielen und so. Und dann hat er erzählt, Monster Hunter PC-Version, hat er schon 500 Stunden gespielt. Und ich weiß nicht, ob das geschadet hat, weil seit Samstag haben wir eine Heizung. Und das war nichts Kleines. Also oder meine Schwiegermutter war jetzt gerade zu Besuch, ein paar Tage, Gott sei Dank, vor dem Haus, vor dem Ausfall. Und die hat Fotos von einer privaten Feier zum Entwickeln gegeben. Und da wurde sie im Fotofachgeschäft angesprochen. Ist das nicht der Jörg Langer? Der macht doch diese Japan-Dokus. Oh, der muss ein schönes Leben haben. Also, alles aus der letzten Zeit. Aber also generell, ich schäme mich da nicht oder so, aber ich bin jetzt auch nicht super stolz drauf. Das ist einfach, ja, und der ein oder andere, ja, fragt sich dann schon, wie ein erwachsener Mann sich damit beschäftigen kann. Aber das ist heute auch eher was anderes als vor 20 Jahren. Da wurde ich eher öfter scheel angeguckt, weil das damals die Spiele an sich noch nicht so verbreitet waren als quasi über die Smartphones vor allem als Mainstream. So, wo sind die nächsten Fragen? Ein paar haben wir noch, oder? Ah, die hier. Von einem anonymen User, der aber nicht Aladan heißt, also ist es Aladan in der Regel. Da liest es jeder einen vor, würde ich sagen.
Jo, mach ich die erste. Hat sich Jörg mittlerweile mal einen dieser No-Hit-Runs von Dark Souls bei YouTube angeschaut? Also das ganze Spiel durchspielen, ohne einmal von einem Gegner getroffen zu werden. Das geht doch nicht.
Also ich habe mal in eins reingeschaut, einfach ein paar Minuten und geskippt und das ist wirklich beeindruckend. Das sind ja vor allem auch teilweise Leute, die gar nicht hochleveln. Also die einfach, also oder zumindest habe ich da einen gesehen, der lief da in so einem Sackgewand so rum. Also aber ja, dass ich mir das länger angucke, da werde ich ja nur, da schrumpelt ja nur mein Gemächt zusammen vor Neid. Dann fragt er noch, das mache ich, wieso ist GG eigentlich kein Partner von Humble Store? Dennis Michel postet in den News ja ständig Links zu deren Sales, aber immer ohne Partnerlink. Liegt das daran, dass das Konkurrenz zu GMG und GOG ist, mit denen ihr bereits Partner seid? Ich kaufe öfter bei Humble ein. Nee, also es liegt nicht irgendwie zur Konkurrenz, aus Konkurrenzgründen, aber gutes Beispiel GOG, das ist fast eingeschlafen und GMG ist auch schon wieder total unglücklich, dass wir so selten auf ihre Aktionen hinweisen, weil das muss ja auch alles irgendwie betreut werden. Jetzt sagst du, das macht der Dennis Michel und der postet da Links, ja klar, aber dann muss das auch verrechnet werden, dann fragt mich die Steuerberaterin, wo sitzt denn dieses Unternehmen und was, wo geht denn da die Umsatzsteuer hin und pipapo. Also alles immer etwas komplizierter, als man denkt, aber trotzdem ist das ein guter Vorschlag und ich denke, dass wir über Humble Store nachdenken können, aber auch über den Epic Store, den neu geöffneten, weil die im Vergleich zu Steam sich entschlossen haben, auch diese Affiliate-Shares auszuzahlen und das ist dann für uns schon nicht uninteressant. Also insoweit danke für den Vorschlag, aber nicht wundern, wenn wir nicht ständig neue Partnerlinks einbauen, weil es ist eben doch mehr Aufwand im Hintergrund, als nur den Link zu setzen. Und dann hat er noch eine dritte Frage.
Ja, die allerletzte Frage für heute. Möchte Jörg einen kleinen Trick für den Dark Souls-Boss wissen? Ohne den fand ich Gwyn recht schwierig.
Noch nicht. Also ich habe jetzt aktuell noch zwei Folgen vor mir. Also die dritte morgige und dann halt noch zwei Folgen Endboss. Und da will ich in der ersten Folge es wirklich ohne Wissen spielen möglichst und werde deswegen auch die Kommentare unter der Folge 29, ich bin völlig off gerade, unter der Folge 76 werde ich mir nicht durchlesen dieses Mal deswegen. Da könnt ihr aber dann gerne Tipps reinschreiben, denn wenn ich in der Folge 77, wovon ich ausgehe, brutalst scheitere, werde ich dann in der 78, wie ich es schon mal gemacht habe, gegen Bang und Olofsen, werde ich dann mir Tipps wirklich gezielt angucken, vielleicht auch ein Video angucken, damit er in der 78 fällt. Und wie gesagt, wenn es doch noch 79 oder gar 80 Folgen, ehrlich gesagt, mein Traum wären 80 Folgen, weil es rund ist. Wenn 80 Folgen zusammenkäme, dann würde ich ja auch noch zusätzlich versuchen, den Artorias da zu killen. Ja, und das war nicht nur die letzte User-Frage dieses Podcasts, sondern des gesamten Jahres 2018, denn wir gehen demnächst in den Winterschlaf ab.
So ist es.
Ab, ja, es kommen Inhalte natürlich noch, aber so richtig ab Ende dieser Woche sind genau. Wir erstmal weg.
Ja, aber wir haben ein paar Sachen vorbereitet, das haben wir schon angekündigt.
Genau, also allein schon die Feiertage-Verlosung, die wirklich auch schön wird, die Preise da, ich werde ja immer so ein bisschen neidisch und würde die gerne mit nach Hause nehmen, aber ich verrate natürlich noch nichts.
Ja, und wir bedanken uns bei euch für ein weiteres Jahr Gamers Global, das es ohne euch nicht gegeben hätte, und freuen uns, dass ihr uns mit Rat und Tat und teilweise auch Kritik und teilweise mit Lob zur Seite gestanden habt. Wir hoffen, dass ihr, wie hoffentlich auch wir, euch gut erholen werdet in den nächsten Tagen und Wochen, dass ihr zum Spielen kommt oder mal totales Kontrastprogramm machen könnt, was immer euch eben gefällt. Einige von euch werden arbeiten müssen, die meisten hoffentlich zumindest ein paar Tage am Stück nicht. Und dafür schon jetzt von uns alles Gute, frohe Zeit, frohe Weihnachten,
Rutsch guten gut, Rutsch, genau. Schönes zwischen den Jahren, alles Mögliche, vielen Dank.
Und wir hören uns dann in der vermutlich 2. Januarwoche wieder.
Bis dann. Tschö.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.